Deutschlandfunk Kultur Interview.
In wenigen Stunden wird in Berlin das Spiel des Jahres 2019 gekürt. So richtig, es gab ein Jahr vorher auch schon mal etwas Ähnliches, aber so richtig nach dem Modus, nach dem das auch heute noch geschieht, ist das 1979 das erste Mal passiert, also vor 40 Jahren. Und deshalb ist die Preisvergabe heute auch etwas aufwendiger als üblich. Und deshalb nehmen wir dieses Jubiläum des Spiel des Jahres zum Anlass, um mit Gerald Hüther über den Sinn des Spielens zu sprechen. Der Neurobiologe hat schon vor knapp 3 Jahren zusammen mit dem Philosophen Christoph Quarch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Rettet das Spiel«. Schönen guten Morgen, Herr Hüther.
Ja, guten Morgen.
Seit 40 Jahren also wird nun das Spiel des Jahres gekürt. Das ist immer ein Brettspiel, ein Gesellschaftsspiel. Ist diese Art des Spielens auch etwas, wo Sie sagen, das ist richtig wichtig, das brauchen wir auch als Erwachsene?
Ja, das ist ja einfach auch etwas, wo man eine ganze Menge Spaß hat dabei. Und unser Leben ist ja sowieso schon ziemlich ernst und das kann man schon viel Freude machen, vor allem wenn man das mit Kindern gemeinsam macht. Und in den meisten Spielen steckt ja dann auch noch eben so etwas drin, wo es tatsächlich spielerisch ist. Da geht es ja nicht immer nur ums Gewinnen, sondern es geht darum, ja eigentlich, das macht das Spiel eigentlich aus. Es geht darum, spielerisch auszuprobieren, wie etwas gehen könnte. Also das ist ein zutiefst kreatives Geschehen und es ist kein Wunder, dass Menschen heute noch Brettspiele spielen. Sie spielen sie nämlich schon seitdem es sie gibt. Das hat sie schon immer interessiert, wie man spielerisch etwas ausprobiert.
Aber interessant ist, dass Sie jetzt so schnell schon gesagt haben, es geht ja eigentlich nicht darum, um zu gewinnen. Das ist auch eine der Thesen Ihres Buches und doch wundert mich das bis heute, weil ich immer das Gefühl habe, naja, wenn man ein Spiel spielt, dann geht es ja auch um Wettbewerb, dann will man doch eigentlich gewinnen.
Ja, gut, wenn man in einer Welt lebt, in der Wettbewerb so hochgestellt wird und wo das so darauf ankommt, dass man sich durchsetzt, ist klar, dass man dann auch Spiele erfindet, die es ermöglichen, spielerisch auszuprobieren, wie man im Wettbewerb gewinnt. Das gehört mit dazu. In anderen Zeiten, wo es um andere Dinge geht, haben die spielerisch ihren Kindern was anderes beigebracht.
Aber was heißt das? Also ich meine, es gibt ja interessanterweise oft im Leben heutzutage diese klare Abgrenzung. Wenn Erwachsene überhaupt noch spielen, dann ist das eine bestimmte Zeit. Da wird dann gespielt, auf welche Art und Weise auch immer. Und der Rest ist einfach der Ernst des Lebens und hat mit Spiel gar nichts zu tun. Kann man das so klar abgrenzen? Sollte man das?
Also ich bin ja Hirnforscher und die wunderschönste Entdeckung, die wir gemacht haben, ist, dass man sozusagen zeitlebens immer weiterlernen kann, dass das Hirn sich immer wieder umbaut. Und die zweite große Entdeckung ist, dass dieser Lernprozess immer ein Prozess ist, den man ja selbst konstruiert. Und deshalb ist das etwas, was nicht unter Druck stattfindet, sondern nur dann, wenn er sich sozusagen frei entfalten kann. Und frei entfalten kann er sich nur spielerisch. Deshalb ist es auch nicht nur so, dass wir spielen, sondern alle lernfähigen Tiere. Und das weiß auch jeder, Kätzchen, kleine Hunde. Die spielen und auf diese spielende Art und Weise finden die heraus, was alles geht. Mit dem Gehirn nicht nur, sondern auch mit den Füßen und mit dem Schwanz. Und bei uns sind es die Kinder, die finden dann spielerisch heraus, was man alles mit Mama und Papa machen kann. Und in so einem Brettspiel findet man eben zum Beispiel beim Mensch ärgert sich nicht heraus, das ist ja was ganz Großartiges, wie die Mama reagiert, wenn sie schon das dritte Mal rausgeworfen wird. Aber es ist nicht ernst, es ist nur im Spiel und man kann erstmal lernen, wie das Leben geht. Und das ist großartig, deshalb toll. Und da wir das ganze Leben lernen, wäre es ziemlich blöd, wenn wir mit dem Spielen dann irgendwann aufhören würden. Dann würden wir ja funktionieren wie Maschinen.
Aber das klingt fast ein bisschen so, als ob eigentlich die Arbeitsweise des Gehirns ziemlich oft was mit dem, was wir so Spielen nennen, zu tun haben. Das klingt mir jetzt so, dass man sagen könnte, naja, wenn ich denke und mir Möglichkeiten ausmale, die ich am Ende überhaupt nicht umsetzen werde, die ich mir nur ausmale, um einfach zu denken, um zu gewissen Lösungen zu kommen, das ist ja fast auch schon eine Form des Spielens.
Ja, aber selbstverständlich, ja. Ich glaube, jede Form von Kreativität, von Fantasie ist das spielerische Ausprobieren, was alles möglich ist. Also auf der Ebene des Denkens, man kann sich ja die verrücktesten Sachen vorstellen. Und dann kommt es auch auf die Ebene des Handelns. Dann kann man mal einfach ausprobieren, wie irgendwas zusammenpasst und wie was gehen könnte. Und im Zusammenleben mit anderen, ja, muss man auch spielerisch ausprobieren. Und dafür gibt es ja dann auch wieder Rituale. Es sind ja nicht nur die Brettspiele, die gespielt werden, es werden ja auch Schauspieler aufgeführt. Und auf der Bühne wird sozusagen spielerisch für die anderen vorgeführt, wie man zusammenleben könnte und was es alles für Probleme geben könnte und wie die sich lösen müssen.
Da muss ich jetzt doch nochmal auf ein Brettspiel, auf das Brettspiel überhaupt vielleicht zurückkommen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob ich das in Ihrem Buch gelesen habe oder ob Sie es mal in einem Interview gesagt haben. Aber Sie haben über das Spiel Mensch ärgere dich nicht was Erstaunliches für mich gesagt. Nämlich, dass es doch eigentlich gar nicht darum ginge, andere Menschen wirklich zu ärgern oder schnell da sein Häuschen voll zu haben, ans Ziel zu kommen. Aber sinngemäß haben Sie gesagt, es ginge darum zu beobachten, wie die anderen reagieren, wenn sie denn rausfliegen. Das heißt, es geht auch sehr stark um Sozialverhalten bei solchen Spielen?
Ja, hundertprozentig. Gerade diese Gesellschaftsspiele sind, nennen wir es mal, Spielfelder, auf denen man ausprobieren kann, wie Zusammenleben funktioniert. Also Fußballspiel zum Beispiel ist ein Spiel, wo Menschen ausprobieren, wie sie zusammenspielen können, ohne dass eine Führungskraft sie ihnen sagt, was sie zu tun haben. Es ist eines der interessantesten Spiele, gerade in unserer heutigen Zeit. Und überall wird gesucht, wie man Teams zusammenstellen kann, ohne dass einer da ist, der mit der Peitsche da steht und die immer wieder zusammenhält. Im Fußball wird das schon ewig, seitdem es Fußball gibt, ständig am Wochenende auf dem Fußballplatz ausprobiert. Und wenn das Spiel gelingt, ist ja interessant, dann gewinnt man auch. Es ist eigentlich umgekehrt. Je mehr man sich anstrengt, umso geringer wird die Chance, dass man gewinnt. Aber wenn das Zusammenspiel auf dem Platz gelingt, ist meistens so, dass man auch gewinnt. Der Erfolg ist ein Nebenprodukt des Spielens, nicht die Hauptsache.
Das würde ich jetzt beim Fußball mal gerne erleben, wenn Sie das den Fans erzählen, deren Mannschaft gerade verloren hat. Aber das ist ja wiederum nicht das mit.
Ja, aber das sagen die ja heutzutage. Aber sie haben gut gespielt. Das ist es. Das ist das, was die mitnehmen. Sie haben gut gespielt. Leider verloren, aber das war ein gutes Spiel. Da fängt es schon an, dass man sich langsam abwendet von dieser Erfolgsorientiertheit. Das ist ja ohnehin etwas, was wir in der heutigen Zeit bei der nachwachsenden Generation immer stärker beobachten. Dieses Zeitalter dieser Einzelkämpfer, die alle gewinnen wollen, geht ja zu Ende. Und damit ändert sich auch die Spielkultur.
Aber dass sich die Spielkultur ändert, das bedeutet natürlich auch, dass es heute allein schon technisch ja viel mehr Möglichkeiten zu spielen gibt als früher. Es gibt Computerspiele, da denke ich jetzt nicht nur an die ganz großen, komplexen Rollenspiele. Viele Leute stehen ja an der Bushaltestelle oder sitzen in der U-Bahn und spielen irgendwie kleine Spielchen auf ihrem Handy. Ist das alles gleich? Also sagen Sie, Hauptsache spielen, wie, wo, mit wem, ist egal? Oder gibt es nicht doch auch Formen des Spiels, wo Sie sagen, das ist purer Zeitvertreib, vielleicht sogar im negativen Sinne, also kurz vor der Zeitverschwendung?
Ja, zumal es sehr viele Spiele gibt, die da als Produkte vermarktet werden, weil sie so Grundbedürfnisse des Menschen ansprechen, aber nicht dazu dienen, dass diese Person spielerisch herausfindet, wie sie diese Grundbedürfnisse stellen kann. Also gerade Computerspiele, das sind ja ziemlich vorgefertigte Programme. Das Spiel zeichnet sich ja dadurch aus, dass man viele Optionen hat. Innerhalb eines Spielfeldes gibt es Regeln und dann kann man dort frei agieren mit so einem Apparat, in dem alles vorprogrammiert ist, ist mit dem freien Agieren nicht so sehr viel los. Und was er aber anspricht, gerade bei Jungs, die dann diese World of Warcraft und Spiele machen, das ist dieses Bedürfnis, dieses tiefe innere Bedürfnis, irgendwie zeigen zu wollen, was man drauf hat und auszuprobieren, was man alles schaffen kann. Das ist also eigentlich ist es ein Ausprobieren der eigenen Leistungsfähigkeit, nur auf einer Ebene, die natürlich ein bisschen absurd ist. Das wäre viel schlimmer, wenn Jungs und auch Heranwachsende Gelegenheit hätten zu zeigen, was sie drauf haben in Bereichen, die nicht sich auf die Daumenbewegungen beschränken.
Gerald Hüther, Neurobiologe und unter anderem auch einer der beiden Autoren des Buches Rettet das Spiel. Übrigens ist das Buch selbstverständlich noch erhältlich, so alt ist es ja auch noch nicht. Inzwischen gibt es neben der Hardcover-Ausgabe auch eine Taschenbuchausgabe. Und gesprochen über das Spielen und den Sinn, den es ergibt auch für Erwachsene, weil heute der 40. Geburtstag des Preises Spiel des Jahres ist. Heute Vormittag wird das Spiel des Jahres 2019 bekannt gegeben. Herr Hüther, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr, alles Gute.
Ihnen auch, tschüss.